Ja, Max, herzlichen Dank für die schöne Einführung. Ja, grüß Gott. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, obwohl die Bahn das dagegen hatte. Es hat dann ja doch noch geklappt. Diesen Vortrag habe ich vor 10 Jahren schon mal gehalten, in ähnlicher Weise in Singapur. Auch da war er schon zu lang. Ich habe versucht, ihn zu kürzen. Mal sehen, ob mir das gelungen ist. Es wird im Großen und Ganzen eigentlich eine Übersicht über Spinoza sein. Ich werde einige wesentliche Aspekte Spinozas vorstellen und ein paar Argumente präsentieren. Und dann freue ich mich sehr auf kritische Diskussionen und Nachfragen. Okay, Metaphysik als Ethik, der Entwurf Spinozas. Zu Beginn seiner frühen Abhandlung über die Verbesserung des Intellekts, der Tractatus de Intellectus e Mendatione von 1661-62, legt Spinoza den Zweck dieses Textes folgendermaßen dar. Längeres Zitat. Nachdem mich die Erfahrung gelehrt hat, dass alles, was sich im allgemeinen Leben zuträgt, eitel und nutzlos ist. Da ich sah, dass alles aufgrund dessen und vor dem ich mich fürchtete, an sich weder Gutes noch Schlechtes enthielt, außer insofern, als der Geist davon bewegt wird, beschloss ich schließlich zu erforschen, ob es ein wahres Gut geben könne, das sich mitzuteilen vermag und das allein den Geist unter Ausschluss von einem anderen affiziert. Ob es tatsächlich etwas geben könnte, dessen Entdeckung und Erlangung mir den Genuss kontinuierlicher und in Ewigkeit höchster Freude gewähren würde. Continua axuma in aeternum laetitiera fuere. Zitat Ende. Das Ziel, dieses wahre Gut zu finden, das zu jener Freude führt, ist für Spinoza eng mit der Möglichkeit verbunden, zu einer neuen Lebensweise, einem Institutum Novum, wie er es nennt, oder zumindest zu einer Gewissheit über deren Existenz zu gelangen. Diese neue Lebensweise oder diese neue Natur, die das Leben des Philosophen annehmen soll, wieder längeres Zitat, ist die Erkenntnis der Einheit, die der Geist mit der gesamten Natur hat. Cognitio unionis qua mens cum tota natura habet. Dies ist also das Ziel, nach dem ich strebe, selbst eine solche Natur zu erlangen und mich darum zu bemühen, dass viele sie mit mir erlangen. Das heißt, zu meinem Glück gehört es auch, mich zu bemühen, dass viele andere, so wie ich auch, einsehen, damit ihre Einsicht und ihre Begierde mit meiner Einsicht und meiner Begierde völlig übereinstimmen. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, so viel von der Natur zu verstehen, wie es uns ermöglicht, eine derartige Natur zu erlangen und eine Gesellschaftsordnung zu schaffen, die am besten dazu beiträgt, dass die größtmögliche Anzahl diese Natur mit den geringsten Schwierigkeiten und Gefahren erlangt. Zitat Ende. Philosophie ist also eine Tätigkeit, die, jedenfalls in dem Tractatus, Zitat, darauf abzielt, die eigene Grundkonstitution und die der Mitmenschen zu verändern, ihnen eine gleichsam neue Ausrichtung und Natur hinzugeben zu dem, was wirklich gut ist. Sie ist eng mit der Erfahrung beständiger Freude verbunden und erreicht all dies nicht durch ein sittliches Handeln im engeren Sinne, also durch moralische Taten, auch wenn hier die anderen genannt werden, die tauchen dann nämlich nicht mehr wieder auf, sondern durch eine Erkenntnis der Natur und eine Erkenntnis der Einheit des menschlichen Geistes mit dieser. Im nächsten Schritt fragt Spinoza, welche Methode zur Erreichung dieses Ziels verfolgt werden solle. Um dies zu beantworten, stellt er zunächst klar, dass der Mensch und speziell sein Intellekt über bestimmte natürliche Instrumente verfüge, um das Ziel zu erreichen. Denn, Zitat, der Intellekt schafft sich mit seiner ihm innewohnenden Kraft intellektuelle Instrumente, Instrumenta intellectualia, wodurch er Kräfte für weitere intellektuelle Werke gewinnt und aus diesen Werken wiederum neue Instrumente oder das Vermögen, seine Untersuchungen weiter voranzutreiben. Und so schreitet er allmählich voran, bis er den Gipfel der Weisheit erreicht. Die angemessene Form dieses deduktiven und demonstrativen Vorgehens des Intellekts mittels seiner sogenannten Instrumenta intellectualia ist die sogenannte geometrische Methode, der Mos Geometricus. In der damaligen Zeit ein sehr beliebtes Darstellungsmittel, entnommen den Elementen Euklids. Diese Methode verwendet wahre Ideen und Begriffe als Prinzipien und Ausgangspunkte für ihre Schlussfolgerungen, die zu Beginn in Definitionen, Axiomen und Postulaten formuliert werden. Durch die Reflexion über diese Ideen ist der Intellekt in der Lage, wahre Schlussfolgerungen oder Aussagen, Propositionen, zu ziehen, die wiederum Ausgangspunkte für weitere Beweise sein können. Dies ist bekanntlich auch die Methode, die Spinoza in seinem Hauptwerk Ethica More Geometrico Demonstrata, also Ethik in geometrischer Weise bewiesen, anwendet. Um jedoch Glückseligkeit, Beatitudo zu erlangen, ist es entscheidend, dass der Intellekt nicht von irgendeiner wahren Idee ausgeht, sondern von der wahren Idee schlechthin, nämlich der wahren Idee Gottes. als dem absoluten Prinzip und dem Ursprung und ja sogar dem Inbegriff von Natur. Denn, ich zitiere, die reflexive Erkenntnis, die sich auf die Idee des vollkommensten Wesens bezieht, ist erhabener als eine reflexive Erkenntnis über andere Ideen. Daher ist die Methode am vollkommensten, die gemäß der Norm der gegebenen Idee des vollkommensten Wesens herausstellt, auf welche Weise unser Geist auszurichten ist. Daran erkennt man übrigens auch, für diejenigen, die sich mit Descartes beschäftigt haben, dass für Spinoza es also nicht das berühmte kartesianische Cogito oder Cogitusum ist, das mit seiner inhärenten Selbstevidenz als Fundamentum in Concussum oder als Grundlage aller epistemischen Gewissheit dient, sondern vielmehr eben die wahre Idee Gottes als Prinzip allen Seins. Darüber kann man auch sehr lange diskutieren. Spinoza kritisiert Descartes' Ausgang vom Cogito als für Philosophie schlicht und ergreifend unbrauchbar. In der Ethika, die etwa 10 Jahre nach dem Traktatus entstand, wird Spinoza diesen im Traktatus nur erst programmatisch artikulierten Plan umzusetzen unternehmen. Unter Beibehaltung des Moments der Freude, Laetitia, erklärt er nun, dass das, was er unser Heil, unsere Seligkeit und unsere Freiheit nennt, in einer, Zitat, beständigen und ewigen Liebe zu Gott oder, was dasselbe ist, in Gottes Liebe zu den Menschen bestehe. Auch hier aber entspringt diese Liebe einer Erkenntnis Gottes durch uns. Diese Art affektiver Gotteserkenntnis ist das Ende eines langen Erkenntnisweges, den Spinoza in seiner Ethik beschreitet. Und wenn Sie den Text mal in der Hand hatten, dann wissen Sie, dass der wirklich verdammt lang ist, dieser Weg. Er beginnt im ersten Buch mit Gott als dem ersten Prinzip von einem Sein, wie er das im Traktatus ankündigt, fährt im zweiten mit der Natur und dem Ursprung des Geistes als unserem eigenen Selbst und dem Prinzip der Erkenntnis fort, geht im dritten, sehr wichtigen Buch auf den Ursprung und die Natur der Affekte ein, die unsere Existenz, unsere endliche Existenz ausmachen, erörtert im vierten Buch die menschliche Knechtschaft oder Sklaverei, Servitudo, angesichts der Macht der Affekte über uns, die uns daran nämlich hindert, eben das erstrebte, selige oder erfolgreiche Leben zu führen, und endet schließlich im fünften Buch mit der Macht des Intellekts, die unsere menschliche Freiheit, Libertas, und unser glückliches Leben ausmacht. Vor dem Hintergrund des Programms des Traktatus wird deutlich, dass das erfüllte und glückliche Leben, also die Beatitudo, als das Ziel, um das es da geht, das übergreifende Thema von Spinozas Werk als Ganzem ist, also der kompletten Ethik, nicht nur eines Teils davon. Beatitudo, Glückseligkeit, besteht in Spinozas Augen nicht in einer Tätigkeit außerhalb der Philosophie, sondern genau darin, philosophische Erkenntnis tätig aktiv zu vollziehen. Eine Erkenntnis, die wiederum im philosophischen System der Ethik, so Spinoza, ihren adäquaten Ausdruck findet. Darüber wurde dann im Idealismus viel diskutiert. Hegel findet das ganz furchtbar, was Spinoza formal macht in der Ethik. Also der Ausdruck ist gerade nicht angemessen, der Inhalt aber schon. Hegel ist meines Erachtens nach ein sehr gewiefter Spinozist. Will man daher argumentieren, dass die Überlegungen des ersten und zweiten Buchs zumindest in der Ethik Spinozas Metaphysik und Ontologie und des Gottes und des menschlichen Geistes entwickeln, so sind diese dem ethischen Programm des Gesamtwerks nicht einfach nur vorgelagert, sondern vielmehr sind sie ein wesentlicher Bestandteil desselben. Mit anderen Worten, Metaphysik ist nach Spinoza bereits Ethik. Im Buch 5 dann wird diese Erkenntnisbewegung quasi vollendet, denn der seligmachende, wenn man so will, und in diesem Sinne ethische Akt einer intuitiven Einsicht, wie Spinoza das nennt, einer Scientia Intuitiva, ist die Einheit des Subjekts, diese Einsicht mit Gott im verwirklichten System Spinozas. Und hier kann man dann tatsächlich, das können wir dann im Anschluss tun, diskutieren, ob wir dann hier übrigens noch im Bereich der Metaphysik sind oder diese nicht bereits überstiegen haben. So, worum soll es, also das war jetzt quasi die Einleitung, worum soll es in meinem Vortrag gehen? Ich möchte mal untersuchen, diese Zusammenhänge an zwei, anhand nur zwei zentralen Stellen Spinozas in der Ethik etwas eingehender und auch mit einigen einzelnen Argumenten genauer zu erläutern. Das wird etwas komplex, aber ist meines Erachtens ja auch einfach interessant, das vorzustellen. Und zwar möchte ich erstens vorstellen, seine Metaphysik, die man nennen kann, eine Immanenzmetaphysik, nämlich eine Immanenzmetaphysik der einen Substanz, im Gegensatz zu einer Metaphysik der Transzendenz, von der Sie sagen würden, das ist Gott, das Prinzip ist transzendent der Welt, Spinoza ist ein Immanentist, Gott ist der Welt immanent und ist ihm diese eine Substanz, in der die Einheit des Geistes mit der gesamten Natur zum Ausdruck kommt, bereits. Und zweitens möchte ich auf seine Konzeptionen der Ratio, also der Vernunft und der Scientia Intuitiva, die ich schon genannt habe, eingehen, in der diese Einheit, die in den ersten Büchern entwickelt wird, in spezifischer Weise erfasst und erkannt wird. Und worin, wie gesagt, die Erkenntnis dann eigentlich die Glückseligkeit bestehen soll. Also ich beginne im ersten Teil mit meiner Darstellung der Immanenz mit der Physik der absoluten Substanz. Und jetzt wird es tatsächlich ein wenig technisch. Wenn ich zu schnell bin, geben Sie mir bitte ein Signal, dann bremse ich mich wieder runter. Okay. Zu Beginn der Ethik versucht Spinoza, unsere, seiner Ansicht nach, fehlerhaften Vorstellungen von Substanz und Attributen zu erklären. Das sind wahrscheinlich Vorstellungen, die Sie auch alle ganz alltäglich haben. Ne? Normalerweise neigen wir ja dazu anzunehmen, dass es mehrere real existierende, endliche und meinetwegen vielleicht auch unendliche Substanzen in der Welt gibt. Tische, Bäume, Smartphones, Menschen, ja, alles einzelne Substanzen. Diese bilden sowohl die ontologische Grundlage oder das Substrat ihrer Akzidenzien, ja, also ich bin meinetwegen das Substrat für meine Körpergröße, für meine Haarfarbe und so weiter, als auch die logischen und epistemologischen Subjekte für Aussagen. Ich kann sagen, Max hat einen roten Schlips an, ne? Deswegen ist er sozusagen auch eine Aussage, ein logisches Subjekt und nicht nur ein ontologisches Subjekt. Spinozas erster Versuch in der Ethik besteht nun darin, diese uns so geläufige Vorstellung einer Pluralität von Substanzen zu widerlegen. Das heißt zu zeigen, dass die genannten endlichen Entitäten, Maxe, Handys, Sie, ich, Tische, dass diese endlichen Entitäten nicht im eigentlichen Sinne als Substanzen bezeichnet werden können und dass es in der Natur nur eine wahre Substanz geben kann. Spinoza definiert Substanz hierbei als etwas, das, Zitat, in sich selbst ist und durch sich selbst begriffen wird. Also als etwas, dessen Begriff, so Spinoza, nicht den Begriff eines anderen Dinges erfordert, aus dem er gebildet werden müsste. Das ist gleich die dritte Definition am Anfang der Ethik. Durch sich selbst begriffen werden bedeutet, wie Spinoza erläutert, dass jede Substanz vom Intellekt, wie er sie begreift oder erfasst, über etwas erfasst wird, was Spinoza das Attribut nennt. So was Substanzen haben Attribute. Welches, also Attribut, das Wesen, die Essenz dieser Substanz konstituiert oder vielmehr, wie er sich ausdrückt, ausdrückt. Ja, also ein Attribut ist eine Ausdrucksform, über das die Essenz dieser Substanz, also die wahrheitliche Bestimmtheit, was diese Substanz ist, zum Ausdruck gebracht wird. Es gibt aber auch Dinge, die nicht durch sich selbst begriffen werden und die nicht in sich selbst sind. Dieses sind die sogenannten Modi oder Modifikationen, also einfach Seinsweisen könnte man übersetzen, die Spinoza auch als, Zitat, die Affekte einer Substanz oder das, was in einem anderen, nämlich in der Substanz oder ihrem Attribut ist, wodurch es auch begriffen wird. Eine Substanz ist somit die ontologische wie auch die epistemologische Grundlage ihrer Affekte oder Modi. Sie ist ihnen naturgemäß vorausgehend. Diese Unterscheidung ist für Spinoza erschöpfend. Alles ist entweder in sich selbst oder in einem anderen und muss folglich entweder durch sich selbst oder durch ein anderes begriffen werden. Der Kern von Spinozas immanentistischen Monismus liegt jedoch in seiner Attributentheorie, in der er Identität und Differenz auf kongeniale Art und Weise miteinander verschränkt. Um dies besser zu verstehen, möchte ich Sie an Descartes' Theorie der Unterscheidung erinnern. Das ist im ersten Buch der Prinzipien der Philosophie Descartes. Descartes ist nämlich überzeugt, dass es wirklich unterschiedliche Substanzen gibt. Also genau die Auffassung, die wir normalerweise teilen und die Spinoza attackieren möchte. Descartes denkt das auch. Es gibt einzelne Substanzen. Diese Substanzen sind sogar wirklich voneinander unterschieden, realiter distinkt. Was sind Kandidaten? Nun, die beiden nächstliegenden Kandidaten, Sie kennen das sicherlich, sind denkende und ausgedehnte Substanz. Die sind real voneinander geschieden. Denken cogitare, res cogitans, Ausdehnung, extensio oder res extensa. Woher wissen wir jedoch nach Descartes, dass sie auch wirklich voneinander verschiedene Substanzen sind? Descartes antwortet, und Spinoza stimmt da noch zu, weil die beiden wesentlichen Attribute, also die Wesensausdrücke dieser beiden Substanzen, eben Denken auf der einen Seite, Ausdehnung auf der anderen Seite, miteinander nichts gemeinsam haben. Ja, sie können das eine komplett ohne das andere einsehen und umgekehrt. Wenn sie nichts miteinander gemeinsam haben, so Descartes, dann können sie nicht durcheinander gedacht werden. Sie können Denken nicht durch Ausdehnung und Ausdehnung nicht durch Denken begreifen. Und, das ist ein nächster Schritt, sie können auch nicht durcheinander verursacht werden. Denken kann Ausdehnung nicht bewirken, Ausgedehntes kann Denken nicht bewirken. Das ist der berühmte kartesianische Dualismus. Das heißt dann eben weiterhin auch, wenn das eine das andere nicht verursachen kann, bedeutet dies, dass die Existenz des einen von der Existenz des anderen nicht abhängt. Also Spinoza übernimmt nun die Konzeption der wirklichen Unterscheidung, realiter distincta. Gleichzeitig nutzt er sie, um die Descartes-Theorie in zweierlei Hinsicht zu torpedieren. Erstens verwirft er die Vorstellung, dass es mehrere Substanzen mit demselben Attribut geben könnte. Sie würden ja sagen, Attribut, Ausdehnung, na gut, es gibt ja offensichtlich mehrere Körper. Es gibt diesen Tisch, den Tisch, es gibt Max als Mensch. Wir sind alle Substanzen, aber haben dasselbe Attribut in dieser Hinsicht, nämlich ausgedehnt zu sein. Also, der erste Schritt ist von Spinoza zu sagen, wenn wir Ausdehnung haben, können wir nicht mehrere Substanzen dieses einen Attributs haben, und beim Denken ist das genauso. Zweitens, im zweiten Schritt widerlegt er dann, Spinoza, die Annahme, dass es zwei oder mehrere Attribute geben könnte, die auf die Existenz von zwei oder mehreren Substanzen hinweisen. Also ist der Schritt klar. Ne? Der erste Schritt ist zu sagen, ich habe ein Attribut, eine wesentliche Bestimmtheit, Denken oder Ausdehnung, hat Descartes auch, aber wenn ich das habe, kann ich nicht verschiedene Substanzen begreifen unter diesem einen Attribut. Ein Attribut hat nur eine Substanz. Es gibt nicht mehrere Substanzen desselben Attributs. Das ist der erste Schritt. Aber dann könnte man immer noch sagen, gut, dann habe ich den kartesianischen Dualismus, da habe ich da Ausdehnung und Denken, die sind irgendwie nicht aufeinander rückführbar und verweisen eben dann wenigstens auf zwei Substanzen. Absolute Substanzen, ausgedehnte Substanzen, deckende Substanzen. Und Spinoza wird dann zeigen, dass die Verschiedenheit von Attributen nicht auf eine Verschiedenheit von Substanzen hinweist. Genau. Behalten Sie sich im Auge, wo das Ganze hingehen soll. Spinoza will beweisen, dass es nur eine Substanz gibt. So, ich gehe ein bisschen mehr noch ins Detail. Spinoza belegt dies mit dem folgenden Argument. Es kann nicht zwei oder mehr wahrhaft unterschiedliche Substanzen mit demselben Attribut geben, also mit derselben Essenz, derselben Natur. Denn, Zitat, gäbe es mehrere verschiedene Substanzen, so müssten sie sich entweder durch die Verschiedenheit der Attribute oder durch die Verschiedenheit der Affektionen oder Modifikationen voneinander unterscheiden. Wenn sie sich bloß durch die Verschiedenheit der Attribute voneinander unterscheiden, so wird damit zugestanden, dass es nur eine Substanz vom gleichen Attribut gibt. Wenn sie sich aber durch die Verschiedenheit der Affektionen voneinander unterscheiden sollen, Doppelpunkt, da die Substanz von Natur aus früher ist als ihre Affektionen, hatten wir schon gezeigt, diese Affektionen hängen von der Substanz ab, nicht umgekehrt, so wird sie von ihren Affektionen abgesehen und für sich betrachtet, das heißt wahrhaft betrachtet, als unterschieden von einer anderen nicht begriffen werden können. Das heißt, es kann nicht mehrere Substanzen desselben Attributs geben, sondern nur eine. Ich versuche die Idee nochmal anders auszudrücken. Wenn wir annehmen, dass Substanzen nicht durch Modi unterschieden werden können, da die Substanz die Modi erst erkennbar und existent macht, dann können Substanzen nur durch Attribute unterschieden werden. Dann kann es aber nicht zwei Substanzen desselben Attributs geben, da sie in diesem Fall ja gerade nicht unterschieden, sondern identisch wäre. Das ist der alte mittelalterliche Lehrsatz, der Identität ist nicht zu unterscheiden. Die Konsequenz ist daher, wenn ich eine numerische Pluralität von etwas erkenne, wie zum Beispiel, wenn ich sage, es sind 30 Menschen, habe ich eine Zahl, eine numerische Unterschiedenheit. Wenn ich eine numerische Unterschiedenheit erkenne, dann kann ich davon ausgehen, dass ich keine substanzielle Differenz hier habe. Ja, Substanzen kann man nicht, in dem Sinne nicht zählen. Die zählbare Differenz ist keine Substanzpluralität, sondern eine Modalpluralität. Demnach sind einzelne Körper und einzelne Geister keine Substanzen, sondern Modi einer einzigen Substanz, die allen gemeinsam ist. Denken oder Ausdehnung. In einem zweiten Schritt versucht Spinoza, wie gesagt, zu zeigen, dass verschiedene Attribute, Denken und Ausdehnung, obwohl sie tatsächlich distinkte, tatsächlich unterschiedene, irreduzible, nicht aufeinander rückführbare Essenzen ausdrücken, trotzdem nicht verschiedenen Substanzen angehören, sondern nur einer einzigen Substanz, die die gesamte Realität umfasst. Dieser Beweis verläuft folgendermaßen. Zunächst zeigt Spinoza, dass jede Substanz notwendigerweise existiert. In anderen Worten, jede Substanz ist eine sogenannte Ursache ihrer selbst, eine Causa sui, ein Sein, dessen Essenz die Existenz einschließt oder dessen Natur nur als existent gedacht werden kann. Um dies zu zeigen, argumentiert Spinoza zunächst, dass eine Substanz nicht aus einer anderen Substanz hervorgebracht werden kann, da es in der Natur keine zwei Substanzen desselben Attributs geben kann, wie gesehen. Daher können Substanzen keine Dinge sein, die etwas miteinander gemeinsam haben. Da nun aber gilt, Dinge, die nichts miteinander gemeinsam haben, können auch nicht durcheinander erkannt werden oder der Begriff des einen schließt den Begriff des anderen nicht ein. Deshalb ist die Erkenntnis des einen Dings gleichbedeutend mit der Erkenntnis einer Existenzursache und deswegen kann eine Substanz nicht die Ursache der anderen sein oder von der anderen hervorgebracht werden. was aber nicht von anderen hervorgebracht werden kann, so Spinoza, das muss durch sich selbst existieren. Das heißt, seine eigene Ursache sein, ein Sein, wie gesagt, dessen Essenz notwendigerweise Existenz einschließt. In diesem Sinne existieren heißt, in echter Weise unendlich zu existieren, also ohne Begrenzung. Daher ist jede Substanz, da sie ihre eigene Ursache ist, notwendigerweise unendlich. Das heißt, sie existiert auf eine Weise, die durch nichts anderes von gleicher Natur oder gleicher Essenz begrenzt wäre. Diese spezifische Unendlichkeit drückt sich in diesen Attributen aus. Wenn diese jedoch überzeugend ist, dann könnte man immer noch überlegen, dass es doch vielleicht viele spezifische, unendliche, notwendigerweise existierende Substanzen gibt, also eine unendliche Substanz pro Attribut, wobei dann jede dieser Substanzen eine Ursache ihrer selbst wäre. Das wäre dann quasi so eine Art Götterpluralismus. Ne? Sie hätten dann quasi diese Wesensausdrücke, sowas wie Denken oder wie Ausdehnung, die sind beide Ausdrücke unendlicher Seinsqualität. Und trotzdem sind die ja total distinkt voneinander. Die mögen ja jeweils für sich aus sich selbst heraus existieren, wenn dieser Gedankengang nur das Richtige ist. Aber dann haben wir da die Situation, dass wir dann plötzlich zwei absolute Substanzen hätten oder wenn wir noch mehr Attribute finden sollten irgendwo draußen im Wald, dann haben wir vielleicht drei absolute Substanzen. Das wären dann quasi drei Götter, drei unendliche aus sich selbst heraus existierende Wesen. Und das will Spinoza auch vermeiden. Spinoza ist ein Philosoph des Hen, Kai, Pan, eines und alles. Und das Pan hätten wir jetzt quasi schon mal, aber das Hen fehlt noch, die eine. Also wie bringt es auf die Reihe, diese Attribute zu einer Substanz zuzusprechen, wo sie doch jeweils für sich betrachtet absolut existieren? An diesem Punkt bringt Spinoza ein bemerkenswertes Argument vor, das sehr viel Nachdenken und Unklarheit geführt hat und von dem man auch nicht so richtig weiß, wie man es deuten soll. Das Zitat lautet, je mehr Realität oder Sein ein Ding besitzt, umso mehr Attribute gehören ihm zu. Punkt. Der Beweis dieses Satzes ist denkbar kurz, das wird klar, scheint da einfach so. Ist klar, okay. Die Idee scheint jedenfalls folgende zu sein. Wie wir gesehen haben, bedeutet die durch ein spezifisches Attribut ausgedrückte Essenz, also die essentielle Qualität, die Fähigkeit notwendigerweise auf unendliche, aber qualifizierte Weise zu existieren. Die Essenz zeigt, dass eine Substanz, dessen Essenz diese Essenz eben ist, unendlich in ihrer Art ist. Infinitum in su genere. Nun wird ein absolut unendliches Wesen, falls es ein solches gibt, und Spinoza führt extra einen Beweis später, dass es ein solches gibt, also ein absolut unendliches Wesen. Das heißt, ein Wesen nicht nur von spezifischer unendlicher Existenzweise, sondern von absolut unendlicher Existenzweise. Ein solches Wesen wird es seine Existenzkraft nicht nur in einer Art oder in einem Attribut verwirklichen, auch nicht in zweien oder dreien, sondern in einer Unendlichkeit von Arten oder in einer Unendlichkeit von realen Attributen, solange die reale Essenz zum Ausdruck bringen. Daher Spinozas Definition von Gott als Tiere ein absolut unendliches Sein ist, das heißt eine Substanz, die aus einer Unendlichkeit von Attributen besteht, von denen jedes ewige und unendliche Essenz ausdrückt. Diese absolute unendliche Substanz ist Gott als die unendliche Kraft Seiendes zu produzieren. Das ist eigentlich die Essenz Gottes selbst, Produktion von Existenz, Produktion von Sein. Der ist quasi nichts anderes als das zu tun. Aus dieser absoluten Unendlichkeit folgt, dass aus der Notwendigkeit der göttlichen Natur Unendliches in unendlich vielen Weisen folgen muss. Dass Spinozas Gott alles mit absoluter Notwendigkeit hervorbringt, entsteht auch alles einschließlich der endlichen Modi, also einschließlich unserer selbst, mit Notwendigkeit und nicht kontingenter Weise. Da Gott die einzige Substanz ist, folgt weiter, dass alles, was ist, in Gott ist und nichts ohne Gott sein oder begriffen werden kann. Gott ist Ursache für alles Existierende. Er kann jedoch keine äußere Ursache sein, denn es gibt nichts außerhalb Gottes. Daher müssen wir sagen, dass Gott, so Spinoza, eine immanente Ursache ist. Causa immanens. Also der produziert die Dinge, indem er quasi in den Dingen selber diese in die Existenz setzt. In diesem Sinne auch, das ist auch ein ganz erstaunlicher Satz, ist Gott, wie Spinoza sagt, im selben Sinne Ursache seiner selbst, wie er Ursache der Dinge ist. Ja, also wir hatten ja gesehen, Gott ist eine Causa sui, ist ein Sein, dessen Essenz die Existenz bedingt. Aber das heißt eben jetzt nicht, dass der als Causa sui irgendwo rumsitzt und dann kann er sich irgendwie am dritten Tag überlegen, ob er mal die Welt schafft oder auch nicht. Sondern Gottes Causa sui sein ist das Produzieren der Welt. Causa sui, causa rerum. Im selben Sinne, eo sensu, sagt Spinoza. Den Inbegriff dieser Struktur nun, also des Gesamtpakets Gott und das, was er hervorbringt, ist, was Spinoza Natur nennt. Deus sive natura, Gott, oder anders gesagt, die Natur funktioniert als der begriffliche Rahmen, der unauflösliche Dauer der Differenz mit Identität vereint. Genau, ich würde ja doch noch eine Bemerkung, wie er sich diese Struktur noch ein bisschen im Näheren vorstellt. Also Gott ist die immanente Ursache von allem. Unendliche Dinge und unendliche viele Modi entstehen aus dieser Notwendigkeit der Natur heraus. Aber Gott produziert die nicht alle auf dieselbe Weise. Gott ist selber unendlich. Was er unmittelbar produziert, muss selber unendlich sein, da er da Unendlichkeit nur Unendliches hervorbringt. Wir sind offensichtlich nicht unendlich. Insofern gibt es verschiedene Stufungen. Ich mache jetzt mal ein bisschen den Sprung, weil ich das schon relativ fortgeschritten ist, die Zeit. Also deine Idee ist die, es gibt eben auch unendliche Modi, und dann ist die Frage, wie produziert denn Gott uns endliche Modi? Er produziert uns endliche Modi nicht, indem er uns einfach so setzt. Das kann er nicht, sondern Gott produziert endliche Modi wie uns oder alles andere durch andere endliche Modi. Also Sie müssen sich das vorstellen, es gibt sozusagen diese Superpower Gottes, mit der ja alles mit Sein versorgt, und dann gibt es diese endliche Modi, die da herauskommen, und die verursachen sich durcheinander. Also, keine Ahnung, Eltern erzeugen Kinder, Kinder erzeugen wieder weitere Kinder, Wirkungen treffen auf mich ein, Ursachen treffen auf mich ein, haben Wirkungen, ich bin dann wieder eine Wirkung für die nächste, eine Ursache für die nächste Wirkung und so weiter ins Unendliche. Ja, also Spinoza denkt sich das so, Gott produziert endliche Modi durcheinander, also nicht durcheinander, sondern durcheinander, und zwar streng determiniert, streng, kausal. Sie wissen das vielleicht auch, für Spinoza gibt es für sowas wie einen freien Willen keinen Platz. Spinoza ist ein Determinist. Wenn Sie meinen, Sie handeln frei, dann nur deswegen, weil Sie nicht wissen, was Sie bestimmt hat zu handeln. Also, wir haben einen kausalen Nexus, wenn Sie so wollen. Endliche Dinge produzieren in Unendlichkeit immer weiter andere endliche Dinge. Und der Background für das Ganze ist die absolute Seinskraft Gottes. So, ich hoffe, Sie haben bereits erste Glücksgefühle, denn das, was ich gerade vorgetragen habe, ist schon ein erster Schritt dahin, dass Sie eigentlich Freude empfinden, vorausgesetzt, Sie finden das erkenntnisreich, was ich Ihnen über Spinoza hier dargelegt habe. Wenn nicht, kann ich Ihnen die Foto auch gerne mal zukommen lassen, wenn Sie möchten, um es nochmal anzulegen. Oder lesen Sie eben Spinoza selber. Okay, also das war jetzt der erste große Einschritt, das ist ungefähr das, was Spinoza vor allem im ersten Buch der Ethik macht und dann eben auch im zweiten Buch. Ich muss aber jetzt sozusagen noch ein bisschen weiter auch in zwei Ebenen eingehen. Ich muss Ihnen erklären, was Affekte sind und wie die Erkenntnis für Spinoza funktioniert. Und ich glaube, glaube ich, noch eine Viertelstunde oder so, ne?
Oder? Ja, sicherlich.
Sicherlich? Okay. Okay. Also, nachdem, wenn Sie sich erinnern, was ich ganz zu Beginn über die Ausführungen im Tractatus de Intellectus et Mentatione von Spinoza ausgeführt habe, sind ja diese ontologischen Überlegungen bereits Teil des ethischen Projekts, in dem der menschliche Geist durch die Erkenntnis seiner Einheit mit der gesamten Natur Glückseligkeit erreichen soll. Und diese Erkenntnis ist ja hier vorbereitet. Der Geist muss kapieren, dass er selber auch so ein endlicher Modus ist und wie er mit dem ganzen Rest zusammenhängt. Also das ist ein erster Weg dahin und bereits ein Gang hin zur Beatitudo. Wenn man die dargestellten Argumentationen überzeugend finden sollte, hätte man zumindest einen wichtigen Schritt eben hin zur Erkenntnis getan. Er bezieht auch eben Spinoza genau diese Einheit. Aber wie gesagt, soll mit dem Ganzen ja auch ein Moment von Freude und, wie es dann auch heißt, mit, von Gottesliebe verbunden sein. Von Freude und Gottesliebe war aber jetzt noch gar nicht die Rede. Diese Momente, aber Freude und Gottesliebe, können in einem Entwurf wie dem Spinozas nicht ein bloßes Nebenprodukt darstellen. Erstens will er ja den Weg, notwendigen Weg zeigen, wie wir hinkommen zu dieser Glückseligkeit. Und zweitens kann es nicht bedeuten, dass Spinoza dann die Idee hat, er setzt sie in irgendein Buch vor und ob sie dann irgendwie das lesen, beglückt sind oder nicht, das ist dann ihnen überlassen. Das wäre nicht der Anspruch, den Spinoza verfolgt. Das heißt, er muss in seinem System zeigen, wie der Geist notwendigerweise diesen Gang hinmacht zu dieser beglückenden Erfahrung der Erkenntnis des Absoluten und seiner selbst im Absoluten. Genau, und deswegen sind jetzt noch weitere Schritte nötig. Wie bereits erwähnt, argumentiert Spinoza, dass Gott eine Substanz mit unendlichen Attributen ist. Also wir kennen es vielleicht nur zwei, aber er hat unendlich viele, bei denen jedes einzelne eine qualitativ irreduzible, von allen anderen qualitativ unterschiedene Essenz, aber alle trotzdem immer nur die, zugleich die eine Essenz, nämlich die absolute Seinsproduktionskraft Gottes ausdrücken. Somit müssen auch zwei der uns bekannten unendlichen Attribute Gottes, nämlich Ausdehnung und Denken, auf ihn zutreffen. Gott ist demnach ein denkendes Ding, das ist jetzt wenig revolutionär. Gott ist eine Res Cogitans, das ist Altväter Hausrat, das können Sie im gesamten Mittelalter nachlesen. Ein denkendes Ding, ein denkendes Wesen und enthält dabei alle endlichen Denkweisen, also alle Ideen, alle Denkakte in sich. Gott ist zugleich, und das ist jetzt weniger trivial, ein ausgedehntes Wesen, eine Res Extensa, in dessen Unendlichkeit alle Körper Teile sind. Also alle Körper sind impliziert in der Unendlichkeit Gottes, betrachtet als ein ausgedehntes Wesen. Ihnen ist natürlich klar, dass das alles andere als trivial ist, denn Gott als ausgedehntes Ding oder als Körper war immer etwas, was man vermieden hat, Gott zuzusprechen. Spinoza macht das ganz lapidar. Beide Attribute, obwohl sie unterschiedliche Qualitäten darstellen, drücken, wie gesagt, die eine und einzige Essenz der Substanz oder Gottes aus, nämlich die Fähigkeit Seines zu produzieren. Und daher kann man sagen, dass jedes Attribut die eine und einzige Substanz ist, nur eben auf die eine oder andere Weise erfasst. Diese Struktur hat nun auch Konsequenzen für uns als endliche Modi, die wir ja in dem Ganzen enthalten sind. Beispielsweise nämlich für unseren Körper und unseren Geist. Man kann nämlich sagen, dass Körper und Geist zwei völlig verschiedene Dinge sind. Ihr Geist, Ihr Körper sind nicht aufeinander zurückzuführen, sind komplett unterschieden, qualitativ. Man kann aber genauso gut sagen, dass Körper und Geist ein und dasselbe sind. Ein und derselbe endliche Modus, nämlich Sie. Obwohl sie eben aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Das ist wirklich eine kongeniale Struktur, die man bis heute diskutiert mit Blick auf das Leib-Seele-Problem. Diese Struktur hat man in der Forschung den ontologisch-epistemologischen Parallelismus von Geist und Körper genannt. Ne? Körper und Geist sind eine und dieselbe Sache, aber aus komplett verschiedenen Perspektiven betrachtet. Diese Parallelität ist auch Spinozas klare und radikale Antwort auf Descartes und dessen Körper-Geist-Dualismus und seinen Lösungsversuch des Interaktionsproblems zwischen Körper und Geist. Für Spinoza können Körper und Geist nicht interagieren. Und die tun es auch nicht. Es gibt keinen kausalen Einfluss, den der Körper auf den Geist ausüben könnte und umgekehrt. Ja, also wenn Sie meinen, Sie können irgendwie bewirken, dass Sie jetzt mit Ihrem Körper durch die Gegend laufen, dann würde Spinoza sagen, das bilden Sie sich nur ein. Ja, Ihr Geist hat keinen kausalen Einfluss auf Ihren Körper, umgekehrt aber auch nicht. Also der Körper kann auch nicht den Geist kausal beeinflussen. Ganz zu schweigen von Descartes seltsamer Lösung, die er in der ominösen Zirbeldrüse besteht, wo er meint, die ist da so, die sitzt da im Gehirn und da sind die Lebensgeister ganz schnell und irgendwie geht es dann schon, dass der Körper den Geist bewegt oder der Geist den Körper. Spinoza meint dazu, ich begreife nicht, wovon er da redet, der Descartes. Und in der Tat ist es auch nicht zu begreifen. Vielmehr sind beide, Körper und Geist, genau wie diese Attribute, die ihnen ihre Bestimmtheit eben als Ausdehnung oder Denken verleihen, ein und dasselbe, betrachtet aus völlig unterschiedlichen Perspektiven. Alles, was im Körper geschieht, geschieht also auch im zugehörigen Geist, nur dass es auf der körperlichen Seite als körperliche Verursachung geschieht, die den mechanischen Grenzen der Ausdehnung unterliegt, also den Gesetzen von Raum, Ruhe, Bewegung und so weiter, während es auf der geistigen Seite als Entstehung und Wechselwirkung von Ideen geschieht, die den Gesetzen des Denkens unterliegen, wie Wahrnehmungsgesetzen, Assoziationsgesetzen, Erinnerungsgesetzen, logischen Denkgesetzen und dergleichen. In Spinozas eigenen Worten lautet das Ganze so: Die Ordnung und Verknüpfung der Ideen ist dieselbe wie die Ordnung und Verknüpfung der Dinge. Es gibt noch eine weitere Parallelität in Spinozas System, die wir auch noch berücksichtigen müssen. Diese besteht in dem, was Spinoza die Idea Ideae nennt, also die Idee der Idee. Grundlage dieser Struktur ist der Umstand, dass das Attribut Denken und seine Modi, die Ideen, also die Modifikationen, referenziell sind. Das heißt, Ideen haben, anders als irgendwie Körperaffektionen, immer ein von ihnen selbst verschiedenes Objekt, von dem sie eine Idee sind. Auf einer unendlichen Ebene, also auf einer Ebene der unendlichen Idee, die Gott von sich selber hervorbringt und die alle anderen Ideen umfasst, erstreckt sich diese Referenz auf alle unendlichen Attribute und Modi Gottes, sowie auf die unendliche Idee selbst, mit der Gott sich selbst erkennt. Also Gott hat auf dieser Ebene eine Selbsterkenntnisstruktur. Wir als endliche Geister hingegen erkennen nur zwei Referenzen, indem sich unsere Ideen auf Körper bzw. auf das Attribut Denken, Ausdehnung sowie auf andere Ideen beziehen können. Diese referenzielle Struktur des Denkens als Attribut und der Ideen als Denkmodi ermöglicht uns, körperliche Affektionen, vor allem erstmal die unseres eigenen Körpers, sowie auch die Wahrnehmung, also die Ideen dieser Affektionen selber zu erfassen. Unser menschlicher Geist als solcher ist nichts anderes als die umfassende Idee unseres menschlichen Körpers und enthält somit alle unmittelbaren Ideen, die die kognitiven Entsprechungen unserer körperlichen Affektionen sind. Und wiederum gibt es eine Idee, diese Idee unseres Körpers, die unser Geist ist, und ferner eine Idee, diese Idee und so weiter ad infinitum. All diese Ideen sind in der unendlichen Idee Gottes enthalten. Die reflexive Struktur der Idea Ideae, die wir schon aus dem Traktatus kennen, ermöglicht uns nicht nur eine Reflexion über unmittelbare endliche Ideen wie etwa Wahrnehmungen oder Vorstellungen, wie sie in einer zeitlich festgelegten Abfolge in unserem Bewusstsein erscheinen. Ja, also jetzt sehe ich das, jetzt denke ich dies, jetzt denke ich jenes und so, und das kann ich alles im Nachvollzug auch reflexiv erfassen. Vielmehr können aufgrund dieser Reflexionsfähigkeit auch Ideenbeziehungen entstehen, die sich deutlich von dieser zeitlich-kausalen, horizontalen Abfolge unterscheiden. Denn wie Spinoza ausführt, sind wir in der Lage, Ideen nicht nur zeitlich zueinander, sondern auch zu Gott als ihrem Ursprung in einen Beziehung zu setzen. Das heißt, wir betrachten plötzlich sozusagen diese ewige Abhängigkeit, die Ideen von Gott als dem ewigen Ursprung haben. Das wäre dann eher so eine, wenn Sie so wollen, eine vertikale Struktur statt einer horizontalen. Diese Verbindung des menschlichen Geistes zu seinem Körper hat noch weitere Konsequenzen. Auf der Ebene der zeitlichen Existenz empfängt der Geist den größten Teil seiner Ideen zunächst und zumeist aus körperlichen Affektionen. Also was als erstes in Ihrem Geist so abgeht, das sind irgendwie unmittelbare Körperaffektionen und die Ideen davon. Ja, Sie fangen ja nicht an, Gottes Erkenntnis zu machen, wenn Sie noch, ne? Sondern das ist die erstmal grundlegende Ebene. Diese körperlichen Affektionen und ihre unmittelbaren Ideen oder Affektionen im Geist sind das, was Spinoza, das ist ganz zentral, Affekte nennt. Also der Affekt ist quasi das Paket aus beidem. Das ist die Körperseite und die Ideenseite, die beide diese Einheit bilden. Affekte werden durch körperliche Affektionen andere Körper außerhalb unseres eigenen und die Art und Weise, wie unser eigener Körper darauf reagiert, hervorgerufen. Zuzüglich der analogen Strukturen im Geist. Beide Kausalitäten gehören einer Ebene an, die wir eben horizontale Kausalität genannt haben. Mit Blick auf diese Affekte sind wir teilweise oder eben nur teilweise oder wie Spinoza sagt, sind wir nur inadäquate Ursache. Das bedeutet, dass die Wirkung, zu der wir bestimmt werden, nicht allein durch unsere eigene Essenz und Aktivität begriffen werden kann. Warum erzähle ich Ihnen das? Das ist wichtig für den letzten Schritt, den wir machen wollen. Also was meint Spinoza damit? Er meint mit Folgendes. Wenn ich da sitze, die Sonne schaut auf mein Auge und macht dann irgendeine Reaktion in meinem Auge und ich habe dann eine Wahrnehmung und so, dann habe ich hier verschiedene Körper, die an dieser Wirkung, also einem Sehreiz, beteiligt sind. Mein eigener Körper und die Natur meines Körpers, genau die Natur meines Auges, aber auch die Natur dessen, was mich von außerhalb affiziert, also die Sonne, das Licht, die Natur dieser Körper. Und diese Wechselseitigkeit heißt, ich bin nur zum Teil Ursache dessen, was in mir passiert. Oder mein Körper ist nur zum Teil Ursache dessen, was da passiert. Er ist zum Teil natürlich Ursache, dass ich einen bestimmten Sehreiz habe. Wenn ich ein schlechtes Auge habe, zum Beispiel, sehe ich eben anders, als wenn ich gute Augen habe. Davon ist mein Körper Ursache, aber davon, dass ich, was ich da sehe, was da auf mich wirkt, ist der andere Körper, der es in meinem Körper bewirkt, Ursache. Und deswegen bin ich nur teilweise Ursache meiner Wirkung auf der Körperseite. Oder wie eben Spinoza sagt, inadäquate Ursache, diese Wirkung. Warum inadäquat? Nun ganz einfach. Sie können den Sehreiz, das Bild, was auf Ihrer Netzhaut entsteht, nicht allein aus der Natur des Auges erklären. Die brauchen Sie auch, also das Wesen des Auges, das Ihnen erklärt, warum das Auge so wahrnimmt und nicht wie meinetwegen bei einer Fliege oder so. Aber das reicht allein nicht hin, um diese Wirkung zu erklären. Sie brauchen auch die äußerliche Ursache, die es in Ihrem Auge bewirkt. Deswegen sind Sie, wenn ich das nur das Auge betrachten würde, ist das eine inadäquate Ursache. Es ist zwar eine Ursache, eine Teilursache des Effekts, aber eben nur die inadäquate oder nicht vollständige. So. Genau, wir werden nicht allein durch unsere eigene Aktivität bestimmt, sondern durch andere Aktivitäten mitbestimmt. Und dies ist nun das, was Spinoza, ich hatte es anfangs schon mal genannt, als unsere Knechtschaft oder Sklaverei deutet gegenüber den Affekten. Von dieser können wir uns auch durch keinerlei freien Willen, den es für Spinoza ja eh nicht gibt, befreien. Unsere durch die Affekte bedingte Knechtschaft ist als ein Mangel an aktiver Kausalität unsererseits zu verstehen. Also seine Vorstellung ist die, alles, was ich produziere, seien es Ideen, seien es körperliche Affektionen, wovon ich nicht alleine adäquate Ursache bin, setzt mich in eine gewisse Abhängigkeit von anderem. Ja, es schränkt meine Aktivität ein. Spinozas Vorstellung ist die, wir sind eigentlich grundlegend aktiv. Unser Wesen ist, Aktivität zu sein, Ursache zu sein. Wenn wir nur Teilursachen sind, werden wir diese Aktivität eingeschränkt. Je mehr wir von den Affekten getrieben werden, desto weniger handeln wir als primäre Quellen unserer Handlungen. Im Gegensatz dazu sind wir frei, wenn wir tatsächlich die adäquaten oder eigentlichen Ursachen unserer Handlungen sind. Das heißt, wenn die von uns verursachten Wirkungen allein durch unsere Essenz hervorgebracht und erkannt werden können. Diese Struktur verbindet Spinoza nur mit drei basalen Affekten: der Begierde, das heißt dem Streben, aktiv Ursache zu sein, der Traurigkeit, die ich empfinde, wenn ich in diesem Streben gehemmt werde, und der Freude, der Letizia, die ich empfinde, wenn ich in diesem Streben unterstützt werde oder wenn ich in diesem Streben gesteigert werde. Und nun wissen Sie, warum ich damit komme, da haben wir nämlich die Freude. Und damit komme ich zum letzten Teil hoffe, dass es Sie noch einen Moment mit mir bleiben, denn es geht um die Beatitudo, wäre ja schade, wenn wir jetzt aufhörten. Ne? Also jetzt kommen wir quasi noch zum letzten Stück, zur Scientia Intuitiva und zur Ratio. Was hat das Ganze nun mit Erkenntnis zu tun? Wir reden jetzt von Körpern und irgendwelchen Wirkungen. Wie können wir uns nun denn in diesem Bild diesen versklavenden Einfluss der Affekte entziehen, wenn wir doch ständig von anderen endlichen Modi gestürmt werden, wenn Ursachen auf uns einwirken? Wenn es keinen freien Willen gibt, wenn es einen Necessitarismus gibt, wie sollten wir uns denn davon befreien können? Antwort Spinoza, Surprise, Erkenntnis. Hierbei unterscheidet Spinoza drei Arten von Erkenntnis oder von Wissen. Er unterscheidet die Einbildungskraft oder die Vorstellungskraft, Imaginatio, und für uns wichtig Vernunft und intuitives Wissen, Ratio und Scientia Intuitiva. Ich möchte mich auf die Ratio zunächst konzentrieren und dann zur Scientia Intuitiva übergehen. Die Ratio oder die Vernunft befasst sich mit einer besonderen Art von Ideen. Also alles Ideen, womit wir uns beschäftigen, aber die Ideen der Vernunft sind besondere Ideen. Es sind keine Wahrnehmungsideen, es sind auch keine Vorstellungsideen, sondern es sind Begriffe. Und diese Begriffe nennt Spinoza Gemeinbegriffe, Notiones Communes. Er unterscheidet sie scharf von Universalbegriffen, Notiones Universales, und von transzendentalen Begriffen, Notionen des Transzendentales. Obwohl alle drei Ideenarten oder Begriffsarten insofern allgemein sind, als sie sich irgendwie auf mehrere Dinge beziehen, sind nur die Notiones Communes, die Gemeinbegriffe, tatsächlich wahre allgemeine Begriffe. Das heißt, sie beziehen sich nicht nur auf irgendwelche Abstraktionen in meinem Geist, die ich gebildet habe, weil ich einfach Unterschiede nicht mehr unterscheiden kann oder trennen kann, sondern sie beziehen sich auf tatsächliche allgemeine Strukturen in der Welt. Im Gegensatz dazu sind diese universellen und transzendentalen Begriffe lediglich auf sinnlicher Wahrnehmung basierende und daher imaginative Abstraktionen, die sich nicht auf eine reale Struktur der Welt beziehen. Der Grund liegt darin, dass diese Begriffe nicht von uns bzw. unserer Essenz selbst, das heißt für Spinoza unserem Geist, allein gebildet werden, sondern durch diese horizontalen Einflüsse anderer Körper auf uns. Also das Beispiel ist zum Beispiel, was ist ein Mensch? Ich definiere Mensch als vernunftbegabtes Lebewesen. Spinoza würde sagen, das ist überhaupt kein allgemeiner Wesensbegriff, das ist einfach nur eine Abstraktion. Sie haben halt genug Menschen gesehen und nehmen dann irgendwelche Eigenschaften raus, während sie die ganzen anderen Eigenschaften vergessen oder nicht mehr was auseinanderhalten können. Abstrahieren den Begriff der Vernunftbegabung oder der Begriff des Lachens oder etwas anderes und meinen, sie hätten jetzt etwas Wesentliches erkannt. Haben sie aber nicht, sie haben einfach nur eine Verwirrung in ihrer Sinnlichkeit und ziehen eben dann einen Allgemeinbegriff heraus, der für sie ganz nützlich sein kann, um sich zu orientieren, aber der in der Tat keine Struktur der Welt für sie entdeckt. Und warum? Weil eben das, was sie da abstrahieren, eben zugleich auch davon abhängt, was für Menschen sie gesehen haben, wie sie von denen affiziert worden sind, was für Eigenschaften sie wahrgenommen haben, was sie nicht wahrgenommen haben. Das sind alles Dinge, wo sie nicht alleine die Ursache sind und deswegen sind sie unfrei. Bei den Notiones Communes ist das anders, so Spinoza. Adäquate Ideen, die in der Ratio gebildet werden, betreffen Dinge, die allen gemeinsam sind und gleichermaßen im Teil und im Ganzen. Sie beziehen sich auf diese vertikale Kausalität, durch die absolute Substanz die gemeinsamen Gesetze hervorbringt, unter denen endliche Modi wechselseitig produziert werden. Betrachten wir die Dinge aus dieser Perspektive, so betrachten wir sie nicht mehr zeitlich abfolgend, zeitlich kausal, sondern, wie Spinoza sagt, subspecie aeternitatis, aus einer Perspektive der Ewigkeit. Und dann verstehen wir auch, dass wir sowohl adäquate Ideen haben, weil nämlich der menschliche Geist nicht nur irgendwie ein einzelner Geist ist, der irgendwelche Ideen mit sich herumträgt, sondern, denken Sie ans erste Buch, der menschliche Geist ist ein Modus, ist ein Teil der absoluten Idee Gottes oder des absoluten Geistes Gottes. Deswegen, Zitat, wenn wir sagen, dass der menschliche Geist dies oder jenes wahrnimmt, sagen wir nichts anderes, als dass Gott, nicht insofern er unendlich ist, sondern insofern er durch die Natur des menschlichen Geistes erklärt wird oder das Wesen des menschlichen Geistes ausmacht, diese oder jene Idee hat. Demnach haben wir adäquate Ideen, wenn wir sagen, dass Gott die Ursache dieser Ideen ist, nicht in, als Unendlicher, sondern insofern er unser Wesen ausdrückt. Wenn er dies tut, dann hat alles, was durch unseren Geist geschieht, wie etwa angemessenes Begreifen, Schlussfolgern, die Ethik lesen, die Beweisgänge nachvollziehen, unseren Geist als eine adäquate Ursache. Das heißt, es kann in diesem Sinne nur durch die Essenz unseres Geistes, das heißt, Liebe Gottes, insofern er dadurch ausgedrückt wird, begriffen werden. Rationales Wissen im Sinne Spinozas bedeutet also nicht, sich einfach von der sinnlichen Welt einfach abzuwenden, sondern die Grundstrukturen der sinnlichen Welt in einer anderen Perspektive zu erkennen und zu betrachten. Noch ein letzter Schritt, bevor wir endlich nun zu Scientia intuitiva kommen. Wo ist eigentlich das Problem? Warum sind wir mit der Vernunft nicht schon am Ziel angelangt? Nun, die Vernunft ist großartig, aber sie hat einen Mangel. Sie produziert, wie gesagt, allgemeine Begriffe und das bedeutet, sie blickt nur auf die Dinge, die Gesetze, die allen Dingen gemeinsam sind. Was die Vernunft in der Lage, nicht in der Lage ist zu beobachten oder zu erkennen, ist das die reale Existenz oder die reale Essenz eines Einzelwesens. Ja, weil die Vernunft Einzelnes nicht erkennt. Die Vernunft erkennt nur allgemeine Strukturen. Wir können deswegen also zum Beispiel wissen, und Sie haben das jetzt sicherlich auch alle hoffentlich erkannt, aufgrund meines Vortrags, zum Beispiel, dass eben jedes Wesen eine Strebekraft hat, dass ein Streben danach in Sein zu verharren, dass jedes Wesen in Gott ist, dass für jedes Wesen bestimmte Gesetzmäßigkeiten gelten, aber das erkennen wir eben nur allgemein und abstrakt. Wir können nicht erkennen, wie dieses allen Dingen gemeinsame Prinzip zum Beispiel auf ein konkretes Individuum zutrifft. Was diese Einzelessenz ist, können wir mit der Vernunft nicht verstehen, nicht einsehen. Und hier setzt nun diese dritte Erkenntnisart an und dann komme ich jetzt auch langsam zum Schluss, nämlich die Scientia intuitiva. Die entsteht, so Spinoza, aus der rationalen Erklärung der Dinge, schreitet aber eben weiter von dieser allgemeinen Einsicht zur intuitiven Einsicht, wie die einzelnen Wesen als solche durch Gottes unendliche Macht hervorgebracht werden. Und diese Erkenntnis betrifft insbesondere, aber nicht ausschließlich uns selbst. Durch Scientia intuitiva erkennen wir, dass wir durch Gottes Macht hervorgebracht sind, das heißt nicht nur wie alle anderen Dinge, sondern in unserer Existenz und Essenz selber. Da Gott nun liebt, nämlich sich, also sich und seine Existenz und alles, was er produziert, fühlen wir uns nun, indem wir diese Selbsterkenntnis, diese Scientia intuitiva vollziehen, als ein Teil dieser Selbstbejahung und Liebe Gottes. Genau, so kommt dann auch eben die Freude ins Spiel. Auf der Ebene der Ratio empfinden wir es zwar schon als freudvoll, also ich hoffe, Sie sind voller Freude schon, wir haben jetzt ja die ganze Zeit Ratio gemacht. Auf der Ebene der Ratio empfinden wir es als freudvoll, uns mit einer solchen Erkenntnistätigkeit zu beschäftigen, Erkenntnisse zu gewinnen, von Demonstration zu Demonstration vorzugehen und immer mehr Einsicht zu gewinnen. Und das steigert unsere Produktivität, weil wir nämlich Erkennen nur aktiv können. Ne? Erkennen ist kein passives Verhalten, das ist etwas, was Sie aktiv vollziehen und sich dabei als Ursache auch empfinden. Genau, auf der Ebene der intuitiven Erkenntnis bewirkt diese intellektuelle Liebe Gottes, die er zu sich selber hat und die wir zu ihm empfinden, zugleich die allerhöchste Freude. Und zwar warum? Weil wir nämlich in höchst aktiver Weise erkennen, dass wir Teil der unendlichen Wirksamkeit und Wirklichkeit sind, die sich in all ihren Leistungen nur selbst ausdrückt, selbst bejaht, selbst liebt und sich an ihr selbst erfreut. Also das ist das, was wir in Scientia intuitiva erfassen. Wenn wir durch intuitive Erkenntnis, das ist mein letzter Satz, zu dieser Einsicht gelangen, so erfahren wir laut Spinoza, dass wir tatsächlich an dieser unendlichen Selbstbetätigung und Selbstproduktion des Absoluten teilhaben und sie somit verwirklichen, indem Gott als die Substanz sich durch uns, in uns, durch uns, ich zitiere, und zwar heretischerweise Hegel, sich ewig betätigt, ewig erzeugt und genießt. Vielen Dank.
Vielen Dank für diesen schönen Weg durch diesen großen Spinoza-Hegel, der ja mehrfach erwähnt worden ist, hat ja gesagt, es muss jeder Spinozist einmal gewesen sein. Die Frage ist, was die Vergangenheitsform hier bedeutet, in Bezug auf die Aufhebung des Spinozismus. Aber eben dieser Immanentismus, diese Position, die hier Spinoza vertritt, das ist in der Tat eine, nicht nur eine Position, sondern das ist ein Selbstverständnis von Vernunft, das sich einmal aufgeschlossen haben muss, weil sie müssen ja statt Gott können Sie auch das Wort Vernunft einsetzen. Und das heißt also, dass die Vernunft alles in allem ist. Du hast es erwähnt, Henkai Pan. Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist kein leichtes. Spinoza, also diejenigen unter Ihnen, die die Ethik kennen, dieses große Hauptwerk des Spinoza, das darzustellen in einer Stunde, also Respekt, das muss man mal schaffen. Ich freue mich sehr und ich darf gleich einmal den Reigen eröffnen für Nachfragen, Beiträge zur Diskussion. Ich will nicht gleich der Erste sein, der was sagt. Bitte.
Sie haben ja gesagt, dass die Substanz alles in sich selbst und durch sich selbst und durch andere begriffen werden kann oder sich begreift.
Durch sich selbst, ja genau.
Aber diese Bewegung, dieses Rundherum, das sagt der Hegel beim Selbstbewusstsein auch, ist dieselbe Bewegung.
Und Ihre Frage?
Gar nichts. Nur
also. Achso.
Okay. Ja.
Das ist ein sehr guter Punkt und das ist ja auch genau Hegels Kritik an Spinoza. Ne? Also Spinoza macht eben eine Substanzontologie, auch wenn man natürlich, wenn man das nachvollzieht, ist das eigentlich, muss man ja sagen, der Substanzbegriff eigentlich gar nicht geeignet für das, was Spinoza da eigentlich meint. Substanz denkt man immer so ein starres Ding, was da irgendwie so rumsitzt und Träger ist von Eigenschaften. Er selber beschreibt das aber eigentlich als eine totale Dynamik. Ne? Und die Idealisten kommen dann eben auf die Idee zu sagen, naja, was du eigentlich beschreibst, das ist eigentlich eine Struktur von Selbstbewusstsein und Selbstbezüglichkeit, ohne dessen dir eingedenkt zu sein, dass im Grunde hier eigentlich eine Subjektivität beschrieben wird und eigentlich von der Form her auch beschrieben werden müsste, aber die Form des Mus Geometricus gibt das nicht her. Und dieser Vorwurf schon von Fichte und bis eben dann zu Schelling und Hegel zu sagen, weil eben Spinoza eigentlich den richtigen Riecher hat, indem er diesen Monismus entwirft, aber noch verhaftet bleibt in der Substanzontologie und nicht begreift, dass wir das eigentlich als eine sozusagen Subjektphilosophie machen müssen. Und dann kommt eben sowas wie Hegel, der eben sagt, ja, wir müssen eben das als Subjektivität begreifen und auch rekonstruieren und auch darstellen. Also auch das ist auch ganz wichtig. Es geht gar nicht nur so sehr um die Frage, was Spinoza sagt, sondern wie er es sagt. Also sozusagen dieser Mus Geometricus, diese geometrische Methode ist ja komplett starr und abstrakt und wenn Sie die Ethik mal wirklich lesen, ist es ein Hin und Her und Sie blättern nur, während eben Hegel ja beansprucht, eine organische, dialektische Form zu präsentieren, die wirklich sich aus sich selbst heraus entwickelt, was der Mus Geometricus in dieser Form ja nicht abbilden kann. In dem Sinne, ja klar, also die Form ist quasi angelegt, das würde Hegel ja genauso sagen, deswegen muss man ja Spinozist werden. Erstmal, entweder Spinozismus oder keine Philosophie. Man muss in diese Alleinheitsstruktur hinein, weil das genau die Grundform eben von Vernunft und auch von Geist, wie es Hegel ja später dann nennt, eben ist. Nur sie ist eben bei Spinoza in einer ungeistigen Form, würde Hegel sagen, dargestellt und das würde eben Hegel besser machen wollen.
Aber er nimmt ja Bezug auf die Natur. Diese Bezüge, die er herstellt, er beschreibt im Grunde genommen das Wesen der Natur. Mhm. Und wir sind ja auch Teil der Natur. Mhm. Das heißt, er beschreibt ja über das Wesen der Natur unser Wesen und gibt unser Wesen praktisch als Fraktales oder stellt es als Fraktales der Natur dar. Mhm. Im Grunde genommen ist er das alles eins. Da hat er nicht Unrecht. Und der Hegel macht sich im Grunde genommen ähnlich und beschreibt das ja genauso ähnlich.
Naja, die Ähnlichkeit oder die Nähe ist eben auch sehr groß zwischen Hegel und Spinoza. Wie gesagt, das ist ja ist gar nicht so eine Interpretation von mir, sondern das sagt Hegel ja selber, was ihn an Spinoza stört. Nämlich zu sagen, das ist eigentlich quasi eine geistige Struktur, die Spinoza da entwickelt, aber er entwickelt sie eben in einer nicht geistigen Weise. Also wir sagen, ein ganz großer Kritikpunkt ist halt für Hegel am Spinoza, dass die Form einfach der Darstellung von Philosophie, dieses Henkai-Pan-Gedanken, dieses Dynamismus, diese Form im Mus Geometricus, die entspricht eigentlich gar nicht dem Inhalt des Gedankens. Also der Inhalt ist total dynamisch und ist eine Einheitsfigur. Die Form ist völlig äußerlich und eben ja, also Definitionen und dann Proposition 1 und 2 und was zu beweisen war und so. Und Hegel findet halt diese Lebendigkeit des Erkennens auch, um wie es da gehen soll, die wird in dieser Form eigentlich komplett erstickt und beansprucht eben in seiner dialektischen Form, Darstellungsform eine angemessene Darstellungsweise dieses Absoluten zu geben. Und das sagt er an mehreren Stellen, dass ihn das an Spinoza wirklich ärgert, also das heißt in der Vorlesung über die Geschichte der Philosophie oder auch, ich glaube, in der Phänomenologie ist das irgendwie immer wieder mal auch so ein Thema, meine ich mich zu erinnern. Also genau. Also ich gebe Ihnen völlig recht. Also wenn man einfach nur die Strukturen rausgreift, ist es sehr ähnlich. Aber der Anspruch ist eben zu sagen, dass auch die Form dieser Struktur oder diesem Inhalt entsprechen muss und der beansprucht eben Hegel wesentlich angemessener zu argumentieren oder darzustellen, diese Philosophie, als das bei Spinoza der Fall ist.
Determinismus, das haben Sie kurz angesprochen. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass trotzdem alles determiniert ist, dass das menschliche Subjekt passt vielleicht schlecht ganz bei mir. Dass da nicht auch eine Eigentätigkeit auch drin ist.
Spinoza würde meinen, das schließt sich gar nicht aus. Ich habe das versucht, ein bisschen mit diesen zwei Richtungen, also Kausalitäten. Es gibt diese horizontale, irgendwas wirkt auf mich, ich wirke zurück. Ne? Und dann gibt es diese andere Kausalität, ich hatte das mal so kurz hinten raus, als ich ein bisschen schnell geworden bin, angesprochen, dieser sogenannte Konatus, das Streben, sich im Sein zu erhalten. Das ist eigentlich der Kern jeder individuellen Einzelexistenz. Dann nennt das die reale Essenz, also die verwirklichte Seinsweise. Das macht eigentlich das aus, was ein endlicher Modus ist. Max, ich, sie und sogar auch irgendwelche Bäume oder sowas. Die Kraft, die haben, sich im Sein zu erhalten und sich dagegen zu wehren, von anderen Ursachen platt gemacht zu werden. Diese Kraft ist quasi so ein winziger Ausschnitt dieser absoluten Selbstproduktionskraft Gottes, an der wir ja alle teilhaben. Das ist quasi da, wo der eben auch in uns immanent drin sitzt. Also der ist die absolute Power, alles zu produzieren. Das ist die Essenz dieses Gottes. Einfach alles Sein produzieren. Das macht er. Der macht nichts anderes als das. Und unser Streben danach, im Sein zu verharren, ist ein ganz kleiner Ausdruck dessen. Also das ist quasi das Stückchen, was wir von dieser unendlichen Seinsproduktionskraft Gottes in uns verendlicht realisiert haben. Aber das ist gleich die Kraft unserer Selbsttätigkeit. Das ist die Kraft, mit der wir...
Genau.
Und trotzdem würde er sagen, dass das nichts... Also er redet ja selber auch von Freiheit. Ne? Also, Freiheit ist für ihn eben aber nichts, was er mit Willensfreiheit assoziieren würde. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Selbsttätigkeit, ja. Aber dieses Stückchen Seinskraft, das ich habe, das habe ich mir nicht selber gegeben. Das ist einfach das, was ich über diese unendlichen Kausalketten, die ich da bestimmt irgendwie abbekommen habe. Was ich eben für Spinoza nicht habe, ist das Vermögen, aus dem Nichts heraus den freien Willensentschluss zu treffen oder so. Das würde er komplett leugnen. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Er ist eben ein ganz großer Fan, noch vor Leibniz, des Prinzips des zureichenden Grundes. Ja, nichts ist ohne Grund. Wenn ich sozusagen so diesen freien Willen ansetzen würde in diesem Modell von Spinoza, müsste ich ja sagen, es gibt etwas, wofür es, also Grund gleich Ursache, ne, causa sive ratio, es gäbe etwas, wofür ich keine Ursache angeben kann. Und das wäre für Spinoza katastrophal, würde sagen, dann habe ich irgendwie mystische
Ja, aber Dinge. Was wäre die causa sui eigentlich dann, ne?
Naja, die causa, ja, es wäre, naja, im gewissen Sinne, also dieser causa sui Begriff, den er hatte, der hängt ja tatsächlich an dem, den auch Descartes dann einführt. Er denkt dann schon an sowas wie eine Selbstproduktion. Also nicht einfach nur an, also wenn man Thomas von Aquin liest, da ist causa sui einfach, naja, ich kann da keine Ursache dafür angeben, weil Gott ist halt irgendwie, was will ich da für eine Ursache angeben. Was die Neuzeitler dann machen, ist zu sagen, nee, es gibt natürlich sowieso keine äußerliche Ursache für Gott, ist klar. Aber das deswegen, weil der sich selber produziert. Ja. Ja, und der produziert sich selber, indem er alles hervorbringt.
Sind Sie schon? Ja. Er produziert sich selber, indem er anderes hervorbringt.
Ja.
Aber alles. Da ist eigentlich die Einheit schon von Ens, also in se esse und in alio esse eigentlich gesetzt.
Genau.
Aber die negiert er ja zugleich. Weil er trennt ja zwischen, er will ja zugleich trennen, zumindest unterscheiden, streng, zwischen ins, in sich sein und in anderem sein. Ja. Dabei ist doch die ganze Bewegung des Gottes, sich aufzuschließen, jetzt wenn man schon so sagt, ne, eigentlich die Negation dieser Unterscheidung. Ne? Weil in dieser amor intellectualis de soll das ja, du hast es, die Selbstbejahung Gottes. Da ist doch die Frage, schließt sich also im Modus, also in uns, die Substanz auf?
Ja.
Du hast das formuliert, Teilhabe, also das, die Metaxis, da hast du dich auf die vorsichtige Seite begeben. Und dann hast du aber gesagt, die Verwirklichung der Selbstproduktion. Das heißt aber, jetzt mit Leibniz gesprochen, der Einwand würde dann ja sein, wenn sich im Modus die Substantialität der Substanz erst aufschließt, dann kann der Modus nicht unwesentlich sein, also nicht Modus sein. Also muss er die Substanz sein. Also müssen wir unendlich viel Substanzen denken. Das wird dann die Antwort Leibnizens auf das Problem sein. Ne?
Ja, das ist ja auch etwas, was Hegel dann in der Logik macht. Ne? Also in diesem Übergang vom Absoluten über die Modi.
Also wenn das tatsächlich, sozusagen einerseits, also ich denke, man muss diesen Widerspruch sehen in Spinoza. Ne? Also er unterscheidet diese Bestimmungen und zugleich ist aber die ganze Bewegung der Substanz die Negation dieser Unterscheidung.
Ne? Ja, also ich meine, du bist ja nun auch so viel Hegelianer wie ich. Also insofern, ich finde genau das führt ja Hegel vor im Wirklichkeitskapitel in der Wissenschaft der Logik. Also exakt, was du sagst, also die Idee ist ja nicht zu sagen, auch das wird dieser Vorwurf dieser Starrheit. Ne? Ich habe da die Substanz, ich habe die Attribute, das sind ja noch diese ewigen Wesensausdrücke. Und dann habe ich diese Modi, die sind irgendwie also nicht irgendwie unwesentlich, weil ich brauche die halt, damit die Substanz überhaupt das ist, was sie ist. Aber zugleich sind sie ja natürlich die Substanz. Und was Hegel ja dann versucht zu sagen, ist, diesen Gedankengang in die Logik der Entwicklung selber einzubauen und zu sagen, nee, plötzlich haben wir nämlich dann gar keine Modi mehr. Also, und da eine Substanz, sondern wir haben dann plötzlich Modi, die sind vom Wesen her dasselbe wie die Substanz.
Wir müssen zum Beispiel Wechselwirkung denken und nicht
an Kausalität. Wechselwirkung, vor allem, aber die sind dann Subjekte. Also die sind dann eben nicht
mehr Substanz. Sie schließen sich mit sich selbst zusammen.
Genau, also diese Aktivität, die quasi die Metastruktur macht, die muss in den einzelnen Strukturen auch eingebündet werden. Also wir sagen, die Substanz produziert Modi, aber die Modi müssen genauso die Substanz produzieren und damit sind sie dann eben Subjekte. Mhm. Und eben nicht mehr, genau, also würde ich auch so sehen.
Also heißt die Freude, die wir haben, ist die Freude des Selbst, dieses Sich-Aufschließens der Substanz oder der Vernunft.
Ja, genau.
Und die zweite Frage, die sich dann natürlich daran anschließt, wenn das so ist, wie geht das mit dem Konatus dann zusammen? Wenn der Konatus, also wenn einerseits wir diesen Streben haben, im Sein zu verharren und dieser Konatus da ist, dieses Streben, dieses Kant würde ja wahrscheinlich vom unteren Begehrungsvermögen sprechen diesbezüglich.
Ich glaube, Spinoza denkt da anders. Also allein schon deswegen, weil das ist ja, also es gibt ja nicht nur körperlich, es ist ja eben auch Konatus im Geistigen. Mhm. Und die höchste Ausdrucksform dieses Konatus ist halt die intellektuelle Erkenntnis für ihn. Weil Spinoza eben meint, dass was uns wesentlich auszeichnet als Menschen, also als diese endlichen Modi, die wir sind, ist eben erkenntnisfähig zu sein.
Mhm. Aber wie geht das zusammen, der Konatus als die Art, wie wir existieren oder wie wir dieses partielle Selbstsein haben oder wie sich dieses äußert, wie geht das zusammen mit der Forderung, dass wir uns zu dieser Liebe Gottes erheben sollen?
Gar nicht.
Dann, weil wenn man das ernst nimmt, muss man sagen, ja, dann lass deinen Konatus freien Lauf, weil es ist sowieso, es ist schon eingetütet für dich.
Ja.
Wieso musst du uns dazu hinführen? Ne?
Ich hab mich immer gerne mit dem Stefan Schmid aus Hamburg gestritten. Der hat ja über Spinoza promoviert und meinte, ja, eigentlich ist doch da so eine heimliche Theologie drin. Ich glaube, wenn man sich die Ethik anguckt, ist das, da wo es konsequent ist, ist das eine Ethik ohne Normativität.
Ja.
Also wir sollen uns nicht irgendwo hinwenden.
Das radikale Gegenteil zu Kant eigentlich.
Genau.
Weil Kant will Verbindlichkeit begründen und er in gewisser Weise, er renoviert dieses stoische Physik, also nach der Natur leben.
Genau.
Also
das, genau. Und es geht ihm so weit zu sagen, der Modus, also der Geist, der das kann, der kann es halt.
Ja.
Der es nicht kann, hat keine Chance. Also ich kann jetzt sozusagen nicht irgendwelche Hinweise geben, wie ich hier jetzt meine Erkenntnis und so. Ich kann das Buch schreiben, aber es gibt eben den endlichen Modus, also Geist X, der liest die Ethik und kapiert das und sagt, hey, es geht jetzt hier intuitiver, Gottesliebe, super. Und dann gibt es eben ganz viele endliche Modi, die lesen dasselbe Buch und können es eben nicht verstehen. Und dann kann man nichts machen. Also sagen, weil
das heißt, die haben aber nicht diese sittliche Bestimmung, von der Rousseau spricht, von der Kant spricht, die als allgemeine Verbindlichkeit, das ist ja auch eines deiner Themen, Quellen der Normativität. Das heißt, das ist interessant, das ist eine Art Auserwähltheitsgedanke, kommt da wieder rein.
Ja, beziehungsweise eben, aber auch Gott wehrt ja nicht, es ist ja, Gott produziert ja nur. Also insofern ist es einfach, meine Lehrerin Birgit Sandkorn hat das einfach immer mal schön auf den Punkt gebracht. Was sehen wir denn eigentlich ein, wenn wir am Ende wirklich diesen ganzen Kram gemacht haben und jetzt haben wir die Ethik durchgelesen und es geht sehr intuitiver und so. Was ist der Inbegriff dessen, was wir da einsehen? Es ist, wie es ist. Das ist im Grunde das, was dieses
das, was Spinozas Ethik Ihnen am Ende präsentiert, also zumindest würde ich das eben so deuten, klar, kann man, am Ende sozusagen sagen Sie, es ist, wie es ist, genial. Ich freue mich, es ist, wie es ist. Ja, ich affirmiere das einfach. So,
Und nicht anders.
Und nicht anders. Und nicht anders, genau.
Und das ist genau der gute Fall.
Genau. Ja, ja. Und ich meine, das ist natürlich eine Philosophie oder ein ethisches Angebot, von dem man sich dann schon fragen kann, okay, wie weit trägt das? Ne? Aber Spinoza würde eben dann sagen, ja, wenn Sie was anderes wollen, haben Sie nicht erkannt, wie die Welt ist. Also wenn Sie glauben, Sie können mit Ihrem freien Willen die Dinge ändern oder so, dann haben Sie, machen Sie ruhig sozusagen, dann können Sie ja auch nicht anders, würde Spinoza Ihnen erklären. Sie sind ja ein Geist, der irgendwie sich mit seiner Imagination rumtreibt. Aber Sie haben eben gerade nicht erkannt, wie die Welt ist. So knallhart muss man das lesen, glaube ich.
Und dennoch hat es Spinoza für nötig geachtet, sich von der Synagoge zu revolutionär zu trennen.
Ja.
Er hat nicht gesagt, es ist nun mal so, wie es ist, ich bleibe hier. Sondern er wurde zum wissend, in welcher Situation er sich begibt, radikalst Außenseiter.
Ja.
Ja. Das ist auch erstaunlich.
Er ist bis heute mit dem Bannfluch belegt. Ne? Also das hat man nicht aufgehoben.
Das ist auch jetzt nicht mehr besonders sinnvoll, ne, das aufzuheben.
Ja, das weiß man
oder nicht. Oder man weiß es eben nicht. Ja.
Ich glaube, Spinoza wäre es egal, weil er glaubt ja eher, dass er...
Ja. Ja, noch Fragen. Können Sie, wie resoniert denn das bei Ihnen? Ist das etwas Tröstliches eher oder etwas, was den revolutionären Widerspruchsgeist affiziert? Oder?
Man muss einmal Spinozist gewesen sein, aber jetzt einmal unter der Annahme, ich bin noch Spinozist, was ist Ihre ganz persönliche Erkenntnis dazu?
Also ich glaube, meine ganz persönliche Erkenntnis geht eher in die Richtung, die Max und ich vorhin diskutiert haben. Also ich arbeite ja viel mit Hegel. Wir wollen jetzt ja auch diese Nachschriften, habe ich erzählt, mal rausgeben, Karobena-Schriften, also zu Vorlesungen, die Hegel in Heidelberg gehalten hat. Und das Faszinierende ist tatsächlich zu sehen, also einerseits, was an Spinoza wirklich faszinierend und erfrischend ist, vor allen Dingen, wenn Sie zeitgenössische andere Autoren lesen, vor allem diese ganzen Berliner Gestalten da, er ist einfach knallhart konsequent. Also in einer Art und Weise, er macht einfach keine Kompromisse. Also gerade wenn Sie sich mal mit diesen ganzen Gottesfragen beschäftigen, und dann hat man so diesen Deismus und dann, ja, und wie kriegt man das hin? Wir wollen natürlich für eine schöne mechanistische Welt, die uns alles irgendwie mathematisch erklärbar macht, aber so ein bisschen Freiheit hätten wir auch gern und so, und der liebe Gott, den wollen wir doch zu dem auch ein bisschen beten, aber eigentlich sind wir auch so ein bisschen masochistisch drauf, dass wir einen Gott wollen, der es ab und zu auch eins und das gibt, wenn wir moralisch böse sind. Und ein bisschen Angst vor der Hölle haben wir auch. Aber eigentlich sind wir wiederum so aufgeklärt. Und dann entwickelt man diese furchtbaren hybriden Figuren. So, da ist dann der Gott irgendwie, der hat dann die Welt geschafft, das war so lauter Güte. Und dann hat er sich vor lauter Güte ab da auf Mallorca zum Urlaub zurückgezogen.
Ich habe keine Zeit mehr, ne? Das habe ich gesagt.
Ne? Ja, er hat was anderes zu tun. Genau, ich habe was anderes zu tun irgendwie. Und die Welt läuft dann so und das ist so furchtbar. Und Spinoza macht da einfach überhaupt keine Kompromisse. Du hast ja gesagt, die Juden, die jüdische Gemeinde, die schmeißen aus der Gemeinde raus. Das ist für einen Juden in Holland in der Zeit kein Pappenstiel. Mhm. Wenn man da nicht mehr die Gemeinde hat, die einen unterstützt, und Spinoza sagt, das ist mir egal. Ich muss einfach ganz konsequent meinen Gedankengängen folgen. Und dann steht eben da, Gott ist res cogitans, alle, ja, schön. Und im nächsten Satz steht, Gott ist auch res extensa. Und die Begründung lautet, patet. Siehe vorigen Beweis. Ne? Irgendwie, und das ist halt, ich finde das wirklich faszinierend, also dass jemand da eben auch gegen alle, wie gesagt, damals noch viel größeren Gefahren, die sich eben persönlich ergeben haben, einfach radikal seinen Weg geht. Und dann aber sozusagen finde ich es faszinierend, dann zu sehen, gerade wenn man irgendwie sich, wie ich, ich sitze in dem Kram jetzt schon über 20 Jahre, ne? Also die Ethik ist wirklich so ein Buch, das legt man nicht wieder weg, aber man wird auch damit nie fertig, weil der Text wirklich auch in vieler Hinsicht komplett furchtbar ist. Also diese geometrische Methode ist wirklich extra dry. Also da muss man immer hin und her und so weiter. Und was hat er denn jetzt in Lehrsatz sahen, da drei Seiten vorher bewiesen? Ne? Und dann guckt man danach, dann muss ich ja noch den und so weiter. Das ist, Und dagegen aber zu sehen, was dann eben so ein Hegel daraus macht, finde ich immer noch faszinierend. Also ich denke halt, wie gesagt, das ist eigentlich, ich würde sagen, mehr noch als Descartes, ist das der Anfang des neuzeitlichen Philosophierens. Descartes ist schon mal ganz nett, kann man machen. Cogito sum, super, ne, leuchtet allen ein, ja, ich denke, ich bin, hey. Aber wenn man, die neuzeitliche Philosophie, die paradigmatische Figur ist das hier. Und deswegen, all die Idealisten sind auch immer zu dem zurück. Die haben immer gesagt, wir müssen uns hiermit auseinandersetzen. Kant ist auch ganz nice, aber das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Das ist die paradigmatische Figur von Philosophie, Henkel Pan. Aber eben nicht in der Art und Weise, wie Spinoza das macht. Und da, das ist für mich so dieser Punkt. Super, aber dann eben auch, wo man dann eben auch weitergehen muss, von hier aus gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn.
Welche Parallelen sehen Sie zum Stoizismus, in dem, was Sie jetzt vorgetragen haben?
Ja, es gibt sicherlich einige Parallelen. Also man kann auch das sagen, das ist ein Pantheismus, so, ne? Also irgendwie alles ist Gott, aber alles ist in Gott. Das ist natürlich eine Struktur, die Sie bei den Stoikern auch haben. Die haben ja auch diese Idee dieses Weltgesetzes und der Natur, unter die man sich jemand stellen muss. Interessanterweise haben die aber ja auch die Idee, dass man irgendwie die Affekte mit dem bloßen Willen bezwingen kann, und das findet Spinoza dann, wie gesagt, völlig unplausibel. Ich würde, die ausgearbeitete Affektenlehre, das ist sicherlich auch eine Parallele, also und jetzt nicht im Detail, wie er das macht, aber dass er überhaupt sagt, wir müssen, wenn wir eine Ethik entwerfen, klar, wir müssen erklären, wie Gott funktioniert und wie unser Geist funktioniert. Aber wir begreifen das alles nicht, wenn wir nicht ganz massiv die menschliche Affektivität in den Blick nehmen. Wir begreifen auch nicht, wie die Vernunft funktioniert, wenn wir nicht begreifen, dass alle diese Vernunftoperationen immer mit einer Affektivität verbunden sind. Ohne das haben wir einfach ein falsches Bild von Vernünftigkeit, auch von Einsicht. Wir haben ein völlig falsches Bild davon, wer wir eigentlich sind, als quasi in die Welt eingelassene endliche Wesen, weil wir sind, also für Spinoza sind wir erstmal prinzipiell unsere Affekte. Ja, wir sind ständig Affekten unterworfen. Wir empfinden, wir nehmen wahr, wir haben innere Gefühle und sonst was. Das macht eigentlich unser Sein aus. Da kann man von Stoizismus schon ein bisschen hingehen, aber er macht das noch mal viel massiver, würde ich sagen. Ist auch, glaube ich, das wird auch bis heute, also wenn man auch sonst mit ihm nichts am Hut hat, aber bis heute wird auch der Aspekt immer wieder sehr stark wahrgenommen. Bis hinein, also er hat ja auch, das habe ich jetzt komplett ausgelassen, er hat ja auch eine politische Theorie, die heute sehr interessant ist, die eben auch mit dieser Affektivitätsebene operiert. Ne? Also was mache ich denn, wenn ich Leute in einem Staat habe, und die sind jetzt alle nicht alle so wahnsinnig vernünftig, aber die sind eben alle affektgetriebene Leute, affektgetriebene Wesen. Ja, ich muss irgendwie mit deren Affektivität andocken, mit deren Affektivität arbeiten. Ein Kollege von mir, der Christian Ilges, schreibt gerade ein Buch über politische Anthropologie unter dem Topos Affektivität und Manipulation. Und wann ist das legitim und wann ist es nicht legitim und warum brauchen wir das? Ja, wie gesagt, wir sind sicherlich Vernunftwesen, aber wir sind das nicht.
Nudging.
Nudging, genau. Und so. Also das sind, glaube ich, so ein paar Punkte, die Spinoza mit dem Stoizismus irgendwie so verbindet. Man müsste mal gucken, wo das eigentlich so richtig herkommt bei ihm. Also man hat ja den Rest der Bibliothek gefunden noch, als er gestorben war. Wenn man aber sich mit Spinoza viel beschäftigt, stellt man fest, da fehlt eine ganze Menge. Also da, was er zum Teil verarbeitet, das kann man nur aus den Büchern, die er da stehen hat, zum Teil nicht erklären. Also gerade auch die Spätscholastiker zum Beispiel, die ganze Terminologie hat er da raus und da hat er es nicht. Also die historischen Einflüsse wird mich dann eben auch interessieren, was da so die Hintergründe sind, wie er da angekommen ist. Aber ja.
Dankeschön. Gerne.
Jetzt noch eine abschließende
ja, schon.
Frage.
Können Sie ruhig schlafen, wenn Sie Spinoza, dessen konsequentes Denken Sie so verteidigen und schätzen, und gleichzeitig sehen Sie den Zustand dieser Welt?
Also, als Spinozist kann man da besonders gut schlafen. Ja. Als Spinozist kann man dann besonders gut schlafen, weil man, es ist halt wie es ist. Also, ja.
Okay.
Das ist ja auch eine Theorie gegen moralische Verzweiflung. Ne? Also wenn man sagt, es ist eh alles determiniert, dann heißt das nicht, dass man sich einfach nur zurücklehnt, sondern man ist ja auch gezwungen, irgendwie zu handeln oder kompelliert quasi. Aber das ist auch so eine, das sagt an einer Stelle irgendwie, wenn ich die Notwendigkeit von allem anerkenne, dann mache ich mich frei von irgendwelchen Jammern und Klagen und irgendwelchen. Ja, genau.
Ja, das ist ein Danke für den Aufschlag zum tröstlichen Ende. Dann würde ich jetzt in Anbetracht der Zeit nochmals herzlich danken für den Vortrag, für die Diskussion, Ihnen auch fürs Kommen. Und bitte bleiben Sie der Reihe auch wohlgesonnen. Es wird weitere Vorträge geben. Ein, zwei wird es noch geben. Ich werde das noch ankündigen über die üblichen Kanäle, Homepage etc. Nochmals vielen herzlichen Dank. Wir werden uns jetzt noch, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis dein Zug kommt.
Ja.
Und wir werden noch eine kleine Erfrischung uns noch zuführen, denn eine halbe Stunde circa hast du noch Zeit.
Genau, genau.
Da gibt es den Danek aus Amstetten und da kann man, glaube ich, einkehren.
Okay.
Also gutes Heimkommen und wenn jemand mitkommen möchte, mögen Sie das gerne tun. Sie sind aber nicht gezwungen.